Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast.
Herzlich willkommen zum Brennercast, liebe Freunde, dieses Mal aus der Küche von Rüdiger Rudolf, meinem Co-Kommentator, aber wir sind nicht nur zu zweit heute.
Oh nein!
Und normalerweise kündige ich an mit Lieblingsnachbar, gilt noch, Lieblingsfreund gilt auch noch, aber Lieblingscomedian müssen wir heute streichen oder teilen, ne?
Naja, nicht teilen, weil ich bin der einzig wahre Comedian hier. Ne?
Oder so. Okay, eine stramme Ansage.
Meine Damen und Herren, was Sie gerade gehört haben, ist unser Gast, Comedian und Bayern-Vereinsmitglied seit...
Seit 4 Jahren jetzt.
Passun.
Ja, yeah, hi, danke.
Und Passun kommt nicht etwa aus München, sondern residiert momentan in Neukölln.
Ja, genau, ich bin ein Spandauer, der in Neukölln wohnt. Genau, ich bin ein Berliner, ein Waschechter.
Und, achso, hast du noch Roots? Du hast doch noch Roots, oder?
Jeder hat doch Roots. Ja, klar habe ich Roots. Ich bin geboren in Afghanistan, bin auch aufgewachsen in Ostwestfalen, aber ich lebe seit 15 Jahren in Berlin und ich bin Berliner.
Wobei ich mir vorstellen könnte, Ostwestfalen ist von der Ranmigrierung so an Berlin ist wahrscheinlich ähnlich schwierig wie Afghanistan, wahrscheinlich schwieriger.
Ja, ein bisschen. Wobei ich sagen muss, ist die perfekte Art aufzuwachsen, wenn du als Kind in einem Dorf aufwächst und dann mit 70 Jahren nach Berlin kommst, wo die Welt offen steht, besonders in der Techno-Hochburg Berlin. Ich bin nämlich zu einer Zeit gekommen, wo wirklich der Techno noch wirklich underground war. War geil. Ich meine, ich habe alle zwei Welten gesehen. Ich habe Kühe gesehen, Kühlschubsen erlebt und dann Drogen in
Drogenschubsen. Kellern, ja. Drogenschubsen. Damit ich es nicht am Schluss wieder vergesse, wo kann man dich sehen,
Passun? Man kann mich überall in Berlin sehen, auf Englisch und Deutsch. Am einfachsten ist auf Passun Comedy, bei Facebook kann man das rausfinden.
Passun Comedy auf Facebook, ja, wenn man das so eingibt in die Suche, findet man.
Genau, und ich bin Ende des Monats wieder im Quatsch. Also, die üblichen Dinger.
Die üblichen Dinger.
Aber und Passun schreibt sich so, wie man es spricht. Genau. Mit U, ja? Nicht wie Vidal Sassoon mit Doppel-O, sondern mit U.
Passun. P-A-S-S-U-N, genau.
Genau. Rüdiger, was an dir so gut ist, dass du teilweise Witze schon vorher gebracht hast und wenn du sie dann nochmal so revisitest, dann werden sie eigentlich noch besser oft.
Das, Bernie, dass du das sagst. Normalerweise gilt eigentlich für mich in jeglichen Formen von Theaterprobenprozessen Gottfried Benn, ja, Wiederholung als Krise, aber das, heute ist es mir gelungen. Podcast scheint das Medium für mich zu sein.
Er remixt seine Witze,
ja. Ja. Passun, wie kommst du, dass du Bayern-Fan bist?
Ach, das ist einfach. In Ostwestfalen, als ich aufgewachsen bin, ich war wirklich fußballbegeistert schon immer, aber ich bin aufgewachsen mit jemandem, der Bayern-Fan war und der hat mich so ein bisschen dazu gedrängt und ich mochte Bayern mit 7 Jahren, weil das Logo einfach so geil aussah. Und seitdem, natürlich ist es auch einfach, Bayern-Fan in der Art und Weise zu bleiben, weil die Erfolge da sind. Natürlich haben wir auch Misserfolge, wobei unsere sind relativ im Vergleich. Wir verlieren halt das Champions League-Finale zu Hause. Aber ja, ich bin seitdem ich 8 bin, extremer Bayern-Fan. Wobei ich sagen muss, jetzt kein Fanatiker, ich kann auch damit umgehen, wenn sie verlieren. Zum Glück verlieren sie nicht so oft im Moment, aber ja, es ist schön. Ich muss sagen, als 8-jähriger Immigrantenkind war das auch ein bisschen logisch. Ich wollte nämlich schönen Fußball erleben. Ich wollte keinen Abstiegskampf. Ich hatte Probleme genug. Da will man Fußball das genießen.
Das verstehe ich. Ja. Was waren so deine frühen Heroen? Sind ja meistens Stürmer,
Scholli.
Stürmer, ne?
Scholli, ja. Ich weiß noch, als ich wirklich im Erwachsenen-Dasein war oder da im Begriff war, wirklich erwachsen war, war Scholli die Nummer. Ich kann mich auch erinnern, es gab diesen Film Lombok mit Moritz Ballack. Ja. Da haben sie ihn auch idolized. Worum es ging, ja, der ist der einzige Mann, dem sie einen blasen würden.
Würdest du so weit gehen?
So weit nicht mehr. Ich meine, jetzt im Moment ist ja Scholl nur noch TV-Moderator.
Aber Arjen Robben.
Für das Champions League-Finaltor würde ich auf die Knie gehen, würde ich sagen. Nicht jetzt, wobei, wenn mir jetzt jemand hinter mir steht und sagt, okay, wir haben es auf Band und du musst es machen.
Ja. Ich finde, es kontextabhängig. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Also und man müsste was getrunken haben.
Genau, aber ich meine, wenn es jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich wüsste, jetzt, wenn man jetzt den Mund aufmacht, dann fällt
Robin rein.
In einer halben Stunde das Siegtor zum Champions League Finale gegen Real Madrid oder so.
Ja, da wirst du vor.
Dann ja. Wird man schon.
Ja.
Also im Kontext, glaube ich.
Ich würde sogar
also
an den Bällchen rumspielen, wenn ich wüsste, dass es das 2-1 gegen Real Madrid bedeutet.
Wisst ihr was, Jungs? Ich glaube, an dieser Stelle bin ich draußen. Ja. Ja. Ich glaube, soweit. Ich habe auch überlegt, Fan zu werden, aber das.
Ja, du hast überlegt,
da merke ich, da komme ich nicht mit.
Du hast überlegt, Hertha-Fan zu werden.
Ich habe, weil ich ja natürlich auch. Ja, naja.
Wobei die spielen extrem gut im Moment. Also du könntest jetzt auf den Zug aufsteigen.
Ich könnte jetzt, aber was sagt das über mich aus? Ja, jetzt, wo sie gut spielen, will ich. Aber andererseits, ich finde den Coach sympathisch. Ja, weißt du, man hat ja vorher schon Mannschaften, die man sympathisch fand. Aber ich finde, Werder Bremen hat im Moment Wiesenhof vorne drauf. Es geht irgendwie auch nicht. Ja, ich wohne in Berlin. Vielleicht sollte ich Hertha-Fan werden. Oder Union-Fan.
Wobei, du kannst ja erstmal Sympathisant werden. Und dann in ein paar Monaten, wenn es wirklich sich
Sympathisant anzeigt, wenn es dann mal wieder schlecht läuft, ne, ja, dann kannst du es nochmal überprüfen, ob du wirklich...
Ich könnte Hertha finanziell unterstützen.
Ja, ganz spend einfach nicht mehr an Lageso, sondern an Hertha.
Ja, genau. Ja.
Die brauchen dein Geld. Viel dringender.
Scheint mir auch vernünftig. Gut.
Okay, wir haben ja diese schöne Rubrik, die wirst du jetzt gleich zu Ohren bekommen. Rüdiger Rudolph breaks it down for you.
Yeah. Soll ich das jetzt mal? Gut, dann geht's jetzt los. Okay, ich roll die Sache wieder von hinten auf.
Es geht los. Der Spieltag
Nummer... Der Spieltag Nummer 11.
Ja.
Stimmt das?
Nee, 12, ja, oder?
12, es ist schon 12. Ja. Siehst du, das habe ich auch bei Sky nicht gefunden. Gut,
das hatte ich doch alles schon mal.
Okay. Augsburg, gewohnheitsverliert gegen Bremen, 1-2. Dortmund lokal rivalisiert Schalke 3-2 in Grund und Boden. Das Bet-and-Win-Topspiel Darmstadt gegen HSV endet 1-1 ohne Gewinner.
Oh ja, was für ein Topspiel, ne?
Ja, top, ja, das müsst ihr mir nachher mal erklären, ja. Stuttgart reiht sich ein in die Liste der gerade noch an einem Bayern-Debakel vorbeigeschrammten. 4-0 gewinnen die Bayern. Das nächste Derby schon wieder, Leverkusen verlassen gegen Köln, 1-2 die Kräfte. Gladbach und Ingolstadt erkämpfen ein 0-0. Hoffenheim und Frankfurt fummeln auch ein 0-0 zusammen. Mainz feiert gegen glanzlos dezimierte Wolfsburger ein 2-0. Und Hannover bekommt von der Hertha einen unangenehmen 1-3 Besuch.
Ein unangenehmen 1-3 Besuch finde ich ganz angenehm.
Ja?
Also angenehm, klingt sehr angenehm.
Ja.
Und hat ein bisschen was, hat so ein bisschen creepy, so ein bisschen Haunted House-Atmosphäre.
Ja. Und ein Funken Wahrheit.
Und ein Funken Wahrheit. Zu den Einzelspielen, ich mache mir immer so Notizen, ne, und dann werfe ich mal so Thesen in den Raum. Dann sagt Rüdiger meistens nichts dazu, weil er das Spiel nicht gesehen hat.
Mach weiter.
Aber wir können es ja mal. BVB Schalke Derby. Ich will vielleicht mal kurz ausholen, dieses... Das ist jetzt mal ein richtiges Derby, aber ich weiß nicht, das alles andere... Ich meine, mag sein, dass man in der Region wirklich, du hast mal in Köln gelebt, Leverkusen als Köln... Nimmt man das auch als so hartes Derby wahr?
Ja, absolut. Ey, weißt du, wie schnell du von Köln in Leverkusen bist?
Ja, natürlich. Man kann von der Arena quasi aus, von der Arena ins Stadion rüber.
Ja, das sind so 6-7 Kilometer oder so.
Ja.
Wobei ich sagen muss, das hat halt nicht diese Tradition wie Köln, Gladbach.
Ja, das wollte ich eben wissen.
Ja, das stimmt.
Wobei ich sagen muss, dadurch, dass Leverkusen in den letzten 15, 17 Jahren sich so etabliert hat und sie einem, ich möchte das in Anführungszeichen sagen, weil sie immer noch zu soft sind für mich, eine Top-Mannschaft ist, kann man das schon als Derby sehen. Wobei ich sagen muss, mir fehlen die Stadtderbys. München gegen 1860 oder Hertha Union war auch schon nice vor 2 Jahren in der zweiten Liga.
Das ist für mich ein Derby, ne? Ja,
also wir brauchen wirklich
so Revierderby lasse ich auch noch durchgehen, aber das andere, so die Stadtderbys, hätte ja beinahe in DFB-Pokal-Auslosungen hätte es ja so kommen können, das wäre schön gewesen.
Ja, das ist gut, wobei ich sagen muss, jetzt müssen wir wieder hoffen, dass die 1860er weiterkommen, was da für ein Bayern-Fan ja irgendwie so ein Verbrechen ist.
Sag mal, Jungs, wisst ihr eigentlich, wo der Begriff Derby herkommt?
Ich glaube aus England.
Gut, sehr gut, ja, sehr gut. Ja,
ja. Also ich würde schätzen, es war halt ein Spiel im Derbyshire zwischen zwei Mannschaften, die nicht.
Nein, es gab in der Tat den Earl of Derby, der ein großer Pferdenarr war. Ja. Und der hat, also Derby ist ja auch im Pferdesport, ja. Es sind Rennen eigentlich dreijähriger Hengste und Stuten. Die Brücke zum Fußball habe ich noch nicht gefunden.
Ja, aber du weißt so viel. Was?
Ja, das ist, ich habe dieses Internet.
Ah,
ja.
Du hast Zugang zum Intranet.
Intranet.
Ja. Ich bin
wo du mit deiner Frau kommunizierst und fragst, was deine Kinder so machen. Ja. Und dabei sagt deine Frau, du übrigens, wusstest du,
das
woher Derby? Ja,
wo Derby kommt.
Intranet, next big thing. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich mache ich mich jetzt unbeliebt bei allen Fußballfans. Aber so diese Derby-Stimmung, dieses Aggressive, auch das, was dann die Hooligans nochmal motiviert, ich finde es nicht mehr zeitgemäß. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht beschäftige ich mich jetzt auch zu viel mit Flüchtlingskrisen, Krisenherden, Bürgerkriegen etc. irgendwie gerade medial, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also so ein Aufriss wegen irgendeinem Derby zu machen, als Fan jetzt, ich meine, jetzt machst du noch nicht mal den Medien zum Vorwurf, aber als Fan in ein Stadion zu gehen und so auf Leben und Tod da drin, ich finde, Eskapismus schön und gut.
Also du meinst es nicht.
Weiß Gott, Leute, andere Probleme irgendwie. Ich finde, Derby ist gar nicht zeitgemäß. Vielleicht einfach mal aussetzen mit dem Derby, bis allen wieder besser geht, bis alle Flüchtlinge integriert sind. Und dann vielleicht wieder und dann vielleicht mit den Flüchtlingen zusammen, dann wieder Derby. Dann haben die ja auch eine Meinung und
haben sich auf die Lager verteilt.
Ja, eben, dann gibt es da vielleicht auch Dortmund-Fans. Außerdem, was mir bei dem Derby auch immer so unangenehm ist, dass Schalke und Dortmund noch mehr so einen ganz unangenehm hohen Anteil von Nazi-Fans auch hat. Das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Schalke hat es ein bisschen besser im Griff, stand zumindest in der Süddeutschen. Und Dortmund hat ein massives Problem.
Weil also ich muss respektvoll, was die oberen Menschen bei Dortmund machen.
Absolut.
Die haben seit 2 Jahren wirklich dagegen gesteuert und man sieht auch, dass sie es versuchen, aber das ist halt so, dass Dortmund traditionell einfach
Nazi-Verein ist,
ja. Nicht Nazi-Verein,
nein,
ich habe sehr viele Dortmund-Freunde,
Probleme,
aber ja, da sind halt, die haben halt diese Probleme, besonders in der Süd. Wobei ich sagen muss, es ist gesellschaftlich und ich verstehe, was du meinst, dass auf der Welt viel, viel größere Probleme bestehen als Schalke gegen Dortmund, aber wenn das es nicht geben würde, dann wäre es ja auch, dann wäre doch der Reiz nicht mehr da an diesem Sport irgendwie. Wir brauchen ja Derbys, um zu sehen, wie sich Leute. Ja,
man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt die Dortmund-Fans sich nicht in einem Derby aufreiben, dass die vielleicht dann ihre Gewaltenergie unangenehmere Bahnen lenken.
Also ich brauche es wahrscheinlich
gut, dass es Derbys gibt.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich spreche nur für mich, ich brauche das halt nicht. Ich brauche keine Hooligans, ich brauche auch irgendwie keine bengalischen Feuer, ich brauche das alles nicht. Aber ich gehe auch nicht ins Stadion. Also es ist ja nicht so, dass ich dann ins Stadion gehe und mich beklage, was die Hooligans machen, weil ich gehe einfach nicht hin. Also hin und wieder mal, klar. Aber das ist nicht mein Ding. Ich setze mich lieber auf die Couch und analysiere da gründlich mit. Und,
um ehrlich zu sein, ich habe das letzte besprochen mit meinem Vater. Ich muss sagen, ich war schon zwar ein paar Mal im Stadion, habe Bayern Hertha gesehen. Die beiden Spiele waren immer bestimmt die miesesten Spiele, die ich gesehen habe. Es waren 0-0, 1-1, 1-1 im Winter. Im Fernsehen hast du so viel mehr Spaß am Fußball, weil Blickwinkel, Kommentatoren, Experten.
Wobei, ich muss sagen, so die Gesamtüberblick, gerade so was so Taktik angeht und diese berühmten Viererketten. Und ich habe da mal ein Spiel gesehen, Dortmund-Bayern in der Allianz Arena 1-3 verloren. Und wirklich zu sehen, wie so diese, erstes Mal, wie so die Dortmund-Ketten, wie so eine Perlschnur aufgereiht war, sich so super schön verschoben hat und dann aber wie auf zack nach vorne gerannt ist. Man konnte im Fernsehen eigentlich nie die Dimension sehen, wie gut Dortmund unter Klopp organisiert, aber gleichzeitig auch schnell
und aggressiv.
Das war Wahnsinn. Also das hätte ich, und ich saß relativ weit unten und auf der Bayern-Seite als Ribéry-Angriff, ne, auf der linken Seite, auf der Ribéry-Seite, den man einfach mal die Füße flitzen zu sehen, so von nah, ist unglaublich. Vorher kapiert man nicht, wie schnell der Mann ist. Das ist fast so bionische Fähigkeiten sind, was der hat mit seinen Füßen. Die Castle Russell ist übrigens da.
Ja, wir sind zu viert heute im Podcast.
Wir sind zu viert,
ja. Unsere Lieblingskatze Russell.
Ja, genau, die Lieblingskatze. Okay, ansonsten jetzt mal zum Spiel. Derby, verdienter Sieg, BVB. Ich finde sowieso BVB prima Spielkultur. Alle reißen sich zusammen, sind tolle Mannschaft. System verändert, alles super.
Dortmund, ich glaube, ja, Tuchel hat da noch ein bisschen was reingebracht. Weil ich glaube, das hat man gesehen bei Klopp in den letzten Jahren, dass dieses Anrennen und dann dieses schnelle Umschalten irgendwann mal zu wenig war.
Es rieb sich auf.
Es rieb sich auf und es war auch zu viel, was von den Spielern, was die investieren mussten, jedes Spiel einfach zu viel war. Man sieht aber jetzt bei Tuchel, dass das schnelle Passspiel noch besser und präziser geworden ist.
Und die Räume sind besser verteilt
auch irgendwie. Ja, und sie werden effektiver, was bei Klopp immer so das Problem war. Sie hätten immer schon wahrscheinlich zu den besten 4-5 Mannschaften in Europa gehört, wenn sie noch ein bisschen effektiver geworden wären. Aber jetzt schießen ja am laufenden Band Tore.
Und ich finde, das ist aber auch das, was ich an Pep immer so bewundere. Bayern gehört nie zu den Mannschaften, die besonders viel laufen. Das kann man an den Jahresendstatistiken immer begutachten. Bayern läuft nicht so besonders viel, weil sie es auch nicht müssen. Weil die Raumaufteilung so clever ist.
Genau.
Wie die Spieler sich auf Position verschieben irgendwie, das spart halt wahnsinnig viel Laufaufwand. Und das finde ich super. Und Dortmund macht das jetzt auch.
Diese Effizienz kommt, aber muss man auch wissen, dass Tuchel ein riesen Pep Guardiola-Fan ist oder aber auch sich von ihm inspirieren lässt, wie er es gesagt hat. Wobei natürlich seine eigene Handschrift hat, merkt man. Aber man muss sagen, wir müssen froh sein, dass wir solche Trainer, solche jungen Trainer, die sofort übernehmen können, so eine Top-Mannschaft und zeigen können, ja. Weil es gab ja Stimmen, Mainz schön und gut, aber ist halt Dortmund ist noch eine Ecke härter. Aber man sieht, ganz ehrlich, also Dortmund national hat Zock gestern selber gesagt, haben sie halt das Problem, dass Bayern vor denen steht. Aber international in den nächsten Jahren kann man sehr viel erwarten, wenn sie die Mannschaft, wie sie es geschafft haben, zusammenhalten. Aber ich glaube, die machen das sowieso, weil sie jetzt gesagt haben, sie wollen mehr in die Mannschaft investieren. Ich bin sicher, in den nächsten Jahren Dortmund wird wieder zu dem Konkurrenten, den wir Bayern-Fans uns ein bisschen ersehen, aber auch nicht.
Aber auch fürchten.
Auch fürchten, weil...
Ja. Aber ich finde das Konstrukt insgesamt sympathischer. Ich finde, Herr Tuchel ist, ist nicht so ein Maulheld. Ich glaube immer nichts gegen Maulhelden. Also eigentlich fehlt es ja sogar ein bisschen im Fußball. Aber Klopp war mir immer ein bisschen zu sehr auf Show. Also zu sehr bedacht drauf, welcher Gag jetzt auch gut ankommt auf der Pressekonferenz etc. Tuchel, der ist halt einfach so ein Tell it like it is Typ. Kommt mir zumindest so vor, ne?
Ich muss sagen, bei Klopp war das so, besonders bei den Pressekonferenzen merkt man, er steht drauf, wenn die Leute lachen. Der hat das auch irgendwie drauf, der hat dieses Timing drauf. Er bringt die Leute zum Lachen.
Der Comedian guckt dem
anderen
Comedian
an. Muss ich sagen, habe das ein bisschen verfolgt, auch mit der Pressekonferenz in England.
Ja.
Der hat so ein bisschen Talent dafür. Natürlich setzt er sich jetzt nicht wahrscheinlich 2-3 Stunden vorher hin und sagt, okay, diesen Witz will ich machen.
Aber er hat schon so das
Bedürfnis. Er will die Pointe setzen, ne?
Genau, er hat das Bedürfnis, die Lache rauszubekommen. Tuchel ist da mehr jemand, der akribisch arbeitet. Wobei, ich würde mal sagen, Tuchel wird sich noch zeigen in den nächsten Jahren.
Ich meine, Klopp hat sich Haare transplantieren lassen.
Ey.
Der ist eitel.
Ja, welcher Mann ist nicht eitel, würde ich mal sagen.
Stimmt, wo wir hier drei hier gerade sitzen.
Was vielleicht nicht so funktioniert hat, weil du gerade sagtest, junger Trainer oder unerfahrener Trainer übernimmt Spitzenmannschaft, Breitenreiter Schalke. Ich bin ja Schalke-Sympathisant, ne? Und ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert oder ob da so die... Vielleicht, eigentlich finde ich es ganz gut vom Breitenreiter, dass er so sagt, gut, ich mache halt meine Arbeit, aber ob diese Do-or-Die-Mentalität, die man von Schalke eigentlich erwartet, der so verinnerlicht hat, weiß ich nicht. Aber ich meine, Keller hat es irgendwie auch nicht verinnerlicht. Irgendwie weiß auch nicht. Schalke hätte Tuchel gebrauchen können, fand ich immer. Das hätte mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte. Da fehlt mir irgendwie die Dringlichkeit. Das ist so Larifari-Fußball, eine Irrsinnsmannschaft, eine Wahnsinns-Nachwuchsarbeit, eine Mannschaft, deren Kader sicher nicht schlechter ist als der von Gladbach. Ich würde noch nicht mal sagen Dortmund vielleicht ein Müh.
Ja,
aber irgendwie machen sie nicht so richtig was draus. Wobei sie natürlich, wenn Wolfsburg so weiterspielt, trotzdem Vierter werden und vielleicht in Champions League-Quali dann.
Also was ich sagen muss, bei Schalke, da warte ich schon seit Jahren. Wenn man hört, was da in der Jugend los ist, und das sieht man jetzt auch mit Sané. Und ich muss sagen, wiederum für Deutschland unglaublich. Also wenn der Junge wirklich so weitermacht, dann haben wir endlich diesen Flügelflitzer wie alle anderen.
Ich muss dumm fragen. Ja, Sané kommt aus der Schalker Jugend?
Ja.
Ja. Ja, das ist famos.
Ja. Das Ding ist, aber du hast recht, wobei ich sagen muss, Breitreiter hat einen Vorteil. Er hat diesen Druck nicht, wie Keller den hatte. Keller hat sich selber den Druck gemacht.
Ja, aber den Druck hat er jetzt schon. Den Druck hat er schon. Vor allem, er sagt halt auch so Sachen wie, ich habe es notiert, hat er von einem Bonusspiel gesprochen unter der Woche vom Derby und dann hat er auch gesagt, was hat er jetzt gesagt? Er ist super zufrieden, weil andere lassen sich hier abschlachten in Dortmund. Das sagt man halt nicht. Man gewinnt hier. Man fährt hier nicht hin und sagt, ich will mich nicht abschlachten
lassen. Der hat ja auch, muss ja sagen, bei der jungen Mannschaft, die Vorgabe, glaube ich, bei Tönnies ist, in den nächsten 3 Jahren muss was her. Besonders mit der Mannschaft. Ich glaube, aber es ist Schalke, die machen sich die Brandherde selber jetzt mit Heidel und Held.
Absolut.
Heidel aber kommt, dann haben sie wieder ein Puzzlestück, was Schalke wirklich in den nächsten Jahren helfen wird. Weil man hat gesehen bei Mainz, dass er mit wenig Geld extrem gute Talente nach Mainz bringt, aber auch diese Struktur, die in Mainz aufgebaut wurde. Davon kann sich Schalke einiges abgucken, aber das Problem in Schalke ist, der Mann ganz oben, der mag Drama. Herr Tönnies mag es nicht, wenn es zu ruhig ist. Man hat es gesehen, Schalke gewinnt, es ist ruhig, die Leute, besonders die Fans sind
beruhigt. Aber sie haben auch nicht überzeugend gewonnen. Also das war mal so 3-0 gegen Bremen, das war schon gut, aber der Rest war dann auch so ein bisschen...
Das ist aber, finde ich, das Problem, besonders auch bei Leuten, die sympathisieren mit Schalke. Man muss denen auch mal die Zeit geben, sich zu entwickeln. Das hat man bei Dortmund gesehen, als Klopp kam. Die Leute haben gesagt, okay, wir haben Scheiße gebaut in den letzten Jahren, jetzt geben wir den Zeit. Bei Schalke ist so, du gewinnst 4 Spiele und schon wird erwartet, hier Meisterschaft, was ich verstehe.
Ich möchte gar nicht. Ich möchte da eine spielerische Entwicklung sehen. Und die sehe ich jetzt, habe ich jetzt unter Breitenreiter noch nicht gesehen. Wenn die kommt, super. Da ich ja nur sympathisiere, ist es mir auch nicht so wichtig, dass sie gewinnen. Ich möchte halt sehen, dass sich irgendwie was tut. Ich möchte halt schon was erkennen.
Achso, du willst die Handschrift sehen des Trainers.
Ja, genau. Und ich mag Breitenreiter total gern. Also es ist nichts gegen die Personalie, aber irgendwie... Ich weiß nicht, mir schwimmt es noch ein bisschen zu sehr. Und diese junge Mannschaft, die hatte auch unter Keller schon deutlich mehr Erfolge. Und unter Keller haben die mal die böseste Rückrunde aller Zeiten gespielt.
Das ist ja das, was mit Keller niemand versteht. Der faktisch gesehen, statistisch gesehen, hat der Mann einen super Job geleistet.
Absolut.
Aber ich muss es auch sagen, der Mann hatte kein Charisma. Jedes Mal, wenn er da saß in der Presse.
Doch, er hatte ein trauriges Charisma.
Naja, er saß wie eine Waschmaschine da und man wirft ja, okay, welche
Waschmaschine ist das jetzt? Er hatte das Charisma eines betrübten Menschen, eines Melancholikers.
Er hat mich so an Skibbe erinnert. Skibbe hatte auch so nichts, weißt du? So.
Komm, jetzt wird man nicht beleidigen.
Ich finde, ich hatte sofort so das Gefühl, dass nachdem klar war, dass Schalke einen neuen Trainer braucht, habe ich gedacht, dass Breitenreiter in der engeren Auswahl ist, weil er mit Paderborn einfach was Schönes gemacht hat. Und ich finde, man müsste ihm die Zeit geben und ich glaube, er hat auch die Kompetenzen. Nur das Problem bei Schalke ist, die sind so sehnsüchtig. Da fehlt halt seit Jahren und fast einem halben Jahrhundert diese Schale.
Und ich, weil du auch sagst, das mit dem Heidel hat wirtschaftlich so gut gearbeitet in Mainz. Ich muss mal meine wöchentliche Lanze für Horst Held brechen. Ich meine, unter Horst Held war der Verein, hat er seinen Schuldenberg konstant abgebaut, hat super Spieler gefördert, die auch gewinnbringend verkauft. Ich finde den Verkauf von Draxler überhaupt nichts Schlechtes. Und Schalke hat fast immer in der Champions League gespielt, bei einem Abbau von Schulden. Und das ist durchaus Held zu verdanken. Also den so vom Hof zu kehren mit der Stahlbürste finde ich nicht so ganz gerechtfertigt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist halt auch Schalke. Das ist auch dieses charakterliche, wie gesagt, die brauchen Drama. Man muss aber auch sagen, dass halt einige Fehler auch gemacht hat. Es waren viele Spieler da, die nicht ins System gehören. Ein perfektes Beispiel, Kevin Prinz-Boateng. Unglaublich talentierter Spieler und bei Milan hat er funktioniert, aber bei Schalke hätte man sich denken können, dass er zu extravagant ist. Und die Leistung hat nicht gestimmt. Die Mannschaft hat gemerkt, okay, der hat einen riesen Namen, verdient eine Menge Geld. Ich weiß noch, ich hab mal vor ein paar Monaten gesehen, wie er einen Post reingestellt, sein neues Auto, dieser Benz.
Ja.
Das ist so ein bisschen zu viel und dann hat man auch gesehen, dass die Leistung nicht stimmt. Gut, ein Spieler, es gab aber auch andere Beispiele. Ich persönlich finde, Horst Held ist kein schlechter Manager, aber wenn man Heidel bekommen kann, dann würde ich sagen, die Methoden sind scheiße, klar, ist auch zu früh rausgekommen, aber...
Ja, mit einem weinenden Auge stimme ich dir zu.
Ich würde mal sagen, Heidel wird da auch einiges an Gutem reinbringen.
Was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Kintermania, ja, der spielt ja wie entfesselt. Mhm. Das hat unter Klopp auch, war das auch nichts, ne? Aber jetzt... Weigel und Ginter, die Shootingstars.
Ja, wobei ich sagen muss, Weigel hat mich extrem überrascht.
Ja, warum?
Ich kannte den nicht.
So ein Ergänzungsspieler von
1860 kam er und jetzt eine Passmaschine. Man muss auch sagen, letztens waren irgendwelche Scouts von Barcelona und es wird gemunkelt, ja, Hummels, Gundogan. Ich glaube, Barcelona war wegen Weigel da.
Ja, also ich weiß nicht, Hummels ist schon ist ja fast schon so ein älteres Zirkuspferdchen.
Ja, außerdem glaube ich, Hummels...
So jemand geht doch eher nach Arsenal oder
ja,
so.
Ja, oder Hummels hat sich jetzt schon festgelegt. Also wenn es so weiterläuft auf Dortmund und das Gehalt bei ihm wird wahrscheinlich auch wieder immer erhöht, dann bleibt er. Ich meine, er ist eine Größe. Ja, und er ist kein schlechter Innenverteidiger, ein super Innenverteidiger. Er hat aber Momente manchmal, wo man denkt, ei.
Ja, der hat Hummels ist ein super Spieler, aber der hat die Aussetzer, die Jérôme Boateng sich abgewöhnt hat.
Genau, das war perfekt gesagt. Ja. Perfekt gesagt.
Ach ja, da war ja wieder der Batman Returns. Ach, dieses Batman-Dings von Aubameyang. Aber gut, da müssen wir nicht drüber reden. Bayern Stuttgart 4-0. Fand ich noch gut, dass Pep gesagt hat, das gefällt ihm eigentlich, wieder Zorniger gespielt und Stuttgart darf man nicht unterschätzen, weil eigentlich finde auch, dass Stuttgart, wenn es verloren hat, war es immer knapp. Eigentlich gut gespielt. Wenn sie gewonnen haben, haben sie eigentlich immer scheiße gespielt. Und dann hat Dutt ganz patzig gesagt, ja, der Pep, der redet da jede stark. Der Patzi. Und ich finde aber auch, dass Stuttgart im Grunde genommen eigentlich sich die Schlinge schon selbst gelegt hat, indem sie beschlossen haben, nicht so defensiv zu spielen wie Frankfurt. War eigentlich klar, wie das verläuft. Aber dafür, wie sie es dann gemacht haben, fand ich es gar nicht so schlecht. Also da musste schon auch dieser Überfallkonter kommen von Bayern und dieser glückliche Abpraller von Müller, um überhaupt mal so eine Basis zu schaffen. Also so leicht ging es nicht, finde ich, wie es aussieht.
Das stimmt.
Und die zweite Halbzeit hat auch gezeigt, wenn Stuttgart dann wirklich sich auch bemüht, keine Tore mehr zu kriegen, dann hat Bayern auch schnell die Lust verloren irgendwie. Dann war es auch nicht mehr so dringlich bei ihnen.
Wobei in der zweiten Halbzeit haben wir auch gemerkt, dass die Spieler wieder gemerkt haben, wow, wir haben sie überrannt und das haben sie in der ersten Halbzeit. Ich meine, was war wieder ein Rekord, ein Bundesrekord, was Torschüsse anging, ich glaube über 25 in einer Halbzeit.
Ich glaube es waren 33.
Ja, das wirklich? Ist unglaublich. Ja.
Also gut, dann nehme ich das vielleicht doch zurück, dass Stuttgart ganz gut gemacht hat.
Nee, ich fand trotzdem, also zwei der vier Tore in der ersten Halbzeit waren wohl abseits gewesen. Also beziehungsweise waren nicht...
Jein.
Ja, knapp. Vielleicht. Also es hätte auch 2-1 Anfang der zweiten Halbzeit stehen können.
Aber dieses im zweiten Zweifel für den Angreifer, ich finde, das wird halt auch nie durchgesetzt und in dem Fall war es dann halt mal so.
Ja, es war sehr knapp, man muss ja sagen, man braucht drei verschiedene Wiederholungen, Perspektiven, um zu sehen, dass es ein Abseitsding ist.
Aber Heribert Fandl hat ja auch gestern bei Sky 90 gesagt, er war immer dagegen, aber jetzt Jetzt ist er dann doch für den Videobeweis. Und das Tolle ist, dass Heribert Fandl nicht so gewirkt hat, als wäre er schon immer davon überzeugt. Ist er auch gar nicht, sondern wirklich so, jetzt wird es ihm zu doof. Jetzt geht es ihm auf den Sack, dieses ganze Rumgeeier mit unseren Schiris, es läuft ja immer schlechter hier und alles ungerechtfertigt. Und jetzt sagt er so, jetzt fuck you, dann machen wir halt den Videobeweis.
Ja, zumal jeder Fan, wie du gerade gesagt hast, ja auch mittlerweile im Stadion sitzt mit dem Smartphone in der Hand und die mehreren Kameraperspektiven und fast sofort
dann hat. Dann hat aber Patrick Hazy Eyes Wasserzieher hat erklärt, dass es diese FIFA-Kommission gibt, die eigentlich nur aus britischen Bürgern besteht.
Das sind die gerechtesten.
Also ein FIFA-Block abstimmt aus vier Leuten, der muss auch geschlossen abstimmen. Und da gibt es noch irgendwie so einen Nordiren und Schotten und was weiß ich, keine Ahnung, wahrscheinlich Waliser. Und das ist der andere Block und die müssen dann aber mit einer Mehrheit von 6-2, sind 8 Leute, müssen die dann dafür stimmen, dass man den Videobeweis testen darf in Deutschland. Wenn die dagegen sind, dann findet es nicht statt. Das heißt, man kann jetzt so viel Lobbyarbeit betreiben und sich alle Vereine einig sein, wie man will. Das ist nicht wie mit der Torlinientechnik, dass man hier dann abstimmt, zweite Liga machen wir. Oder wo die zweite Liga sagen konnte, nee, das ist nicht unser Ding, deshalb scheitert es, sondern das muss da bei dieser Kommission durchgehen. Oder du kannst dich am Kopf stellen.
Das entscheidet die FIFA, nicht der DFB.
Yes. Nein, das ist die FIFA, weil das ist halt der Obermacker.
Ja. Aha.
Wobei ich sagen muss, ich habe das gestern auch gesehen, ich bin da ein bisschen gespalten, was das angeht. Weil Fandl hat gestern gesagt, das Beste für die Schiedsrichter wäre, wenn die Trainer irgendwie, wie zum Beispiel beim American Football, so ein Challenge haben. Oder beim Tennis,
ja, genau, dass
du zwei Challenges hast. Weil das würde den Druck von den Schiedsrichtern komplett wegnehmen. Das Problem ist, es gibt zwei Probleme. Erstens könnte es zu einem taktischen Mittel werden für viele Leute, die dann das Spiel unterbrechen. Und zweitens, das sieht man besonders in den amerikanischen Profiligen, jedes Mal, wenn so ein Timeout kommt, was kommt da auch?
Werbung.
Mhm. Und das ist eine Sache, wenn wir da die Tür aufmachen im Fußball, dann werden sich die Fernsehanstalten die Hände reiben, besonders die amerikanischen. Das ist der wahre Grund, warum Fußball in Amerika nicht funktioniert.
Aber vielleicht ist das ja genau dieser Vermarktungsrückstand, den wir immer haben gegenüber der Premier League. Vielleicht würde das ja uns genau endlich mal en paar bringen. Oder
ja, so. Gut, aber jetzt dann 1,5 Milliarden machen und dann ständig irgendwelche Snickers-Werbung gucken müssen. Wobei ich bin auch der Meinung, es muss ein bisschen fairer werden, wenn man zum Beispiel das mit Andreasen sieht, wobei Karma Hits Back, der hat sich ja jetzt böse
geschnitten. Ohne fremde Einwirkung.
Das war zum Beispiel so ein Ding, das ganze Stadion hat das gesehen. Der Schiri hat einen Fehler gemacht, er hätte zu Andreasen gehen müssen und ihn fragen müssen, weil wenn er hätte dann gelogen, hätte man ihn sperren können. Aber wenn er ihn
ja, aber dann den Druck in so einem Moment so auf den Spieler abwälzen, ich meine, es war wirklich ein spielentscheidendes Tor.
Ja, na klar, aber was dann aber richtig falsch gelaufen ist, und das hat Fandl gestern nur gesagt, der ganze Druck ist dann aber nur dann auf den Schiedsrichter abgeprallt. Ja. Die Diskussion moralisch, ob Andreasen hätte was anders machen, war vielleicht eine Minute, zwei Minuten. Da kam einfach die, ja, ist ja Profifußball, es geht um Milliarden. Gut, aber wir machen jedes Mal, wenn Fußballspieler Respekt und Fair Play, die stehen dann im Kreis, fassen sich an, aber der macht einen Handhalter und schläuft weg, dann brauchen wir auch diese ganze Fair Play-Gedöns.
Challenges finde ich gut. Ich muss aber auch sagen, dass jedes Mal, wenn Sky irgendwie zu Markus Merk Außenschaltung gemacht hat, Markus, deine Entscheidung, zack, 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 bumm. Es war eigentlich zu 90% oder zu 99% war es eigentlich klar. Markus Merk hat es deutlicher gesehen, hat sich drei Wiederholungen angeschaut, hat 2 Minuten gedauert, maximal, eigentlich meistens eher 30 Sekunden. Und dann war es auch erledigt. Also ich könnte mir beides vorstellen. Ich finde, es wäre halt einfach gerechter. Und das ist auch mein einziges, aber ich finde auch das beste Argument dafür.
Aber findest du nicht, und das ist wiederum so ein blödes Ding, was jeder sagt, findest du nicht, dass die Würze dann auch mal fehlt?
Nee.
Diese Streitgespräche, nee, war kein Tor, war kein Abseits. Oder wir haben es gesehen, aber es ist eine spielentscheidende Situation, die wurde gepfiffen. Ich weiß nicht, wie man sich dann fühlt, wenn man dann da sitzt und sagt, ja, der Videoschiedsrichter.
Ja, aber ist es nicht das Problem? Ist es nicht das größte Problem der Menschheit, unserer Gesellschaft, dass sie sich an nichts Neues gewöhnen will, weil sie denkt, weinst du nicht? Und dann
ja,
wir, das stimmt. Ach, auch. Und dann haben wir da eine Moschee im Viertel. Das kann doch nicht
machen. Also du sagst, wie dein Freund Kafka, es ist eh nicht aufzuhalten. Die Technik wird kommen.
Ja, ich finde es ja auch okay, wenn man so ein bisschen sich noch sträubt und ein bisschen diskutiert, aber irgendwann dann so einen Konsens erzielt und Fandl war ein wichtiger Auftritt gestern und viel er mit an Bord hat dann und überzeugt hat und dann macht man das. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch nicht gut, wenn man so drüber oktroyiert. Yeah. Aber ich finde die Zeit jetzt, sie reift langsam. Was habe ich noch aufgeschrieben? Man sagt ja zu Robben und Ribéry, sagte man ja Rip-Rob oder Robbery, ne?
Yeah.
Zu Coman und Costa sagte man ja Coco.
Yeah.
Jetzt habe ich mich gefragt, also zwei Aspekte. Erstens, also, wenn jetzt mal, jetzt haben wir alle drei gespielt, ne? Stellt man sich vor, jetzt spielt noch Ribéry, so eine doppelte Flügelzange. Oh, ja. Wahnsinn. Und dann hätte es eigentlich, dann könnte man fast von Kokoro.
Sie.
Kokoro. Nee, eben nicht. Kokorori, leider.
Kokorori.
Schade. Ja, Kokorori. Schade. Ja. Das ging so gut auf in meinem Kopf und dann habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht, der heißt ja gar nicht Sibari.
Nee.
Ja, schade. Ja, ich mal los sagen,
bei Costa ist es ein riesen Glücksgriff. Auch besonders, okay, 30 Millionen ist eine Menge Geld, aber wenn es mal vergleicht, es gab vor der Saison immer die Gerüchte, dass Di Maria kommt und da wurden irgendwelche Zahlen von 60 bis 70 Millionen und ich habe letztes Mal nachgeguckt im Internet, was so Di Maria für Zahlen hat. Alles respektabel und nicht übel, aber im Vergleich zu Costa einfach.
Nee, und jetzt ist es auch, es musste auch erst wieder besser werden bei Di Maria jetzt in Saint-Germain. Also absolut, absolut großartiger Einkauf und das wollte ich noch sagen. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass diese Spieler wie Coman und Costa, die spielen anders als Robben und Ribéry. Die sind sogar noch, weil bei Robben und Ribéry, bei Robben klappt es mehr, aber Peps Problem mit Ribéry war ja immer, dass er den, dass der nur außen spielen wollte. Und sobald du den nach innen gezogen hast, nur einen, ein paar Meter, war der nicht mehr so funktional. Ja. Und bei Coman und Costa, die werden wahrscheinlich von Pep auch ganz anders gepolt als neue Spieler. Die können das. Die können auch die Seiten wechseln. Und zwar so mir nix, dir nix.
Ich glaube, das sieht man auch in den letzten Spielen, dass Pep Guardiola schon darauf vorbereitet, dass Ribéry zurückkommt. Denn Costa spielt in letzter Zeit auch von Anfang an und vermehrt mehr im Zentrum. Mhm. Dadurch wird er auch torgefährlicher, weil er weiß, Ribéry erstens nach so einer langen Zeit und unsere Legende, muss ich ganz einfach sagen, der Mann hat fast 9 Jahre lang seine Knochen hingehalten. Und wenn er zurückkommt, dann verdient er es auch, eine Chance zu bekommen. Hm. Und dann geht er diesen Zweikampf auch aus dem Weg, weil er Costa einfach in die Mitte zieht. Aber du hast recht, Costa ist jemand, der noch flexibler ist.
Champions League Finale gegen Barcelona mit doppelter Flügelzange. I'm calling it now. Das wär's. Da kannst du dann aber Messi auch direkt, kannst dann irgendwie...
Ja, dann vergisst du aber den Müller. Wo soll der Müller hin? Der Müller muss spielen.
Ja, dann machst du mit doppelter Spitze Lewandowski Müller.
Ach so, dann haben
Doppelspitze,
wir halt
Doppelflügelzange und eine Dreierkette hinten. Mittelfeld. Nur Alonso. Alonso. Doch, schon Alonso, ja. Mhm. Doch. Die Pep-Diskussion. Ich will die eigentlich gar nicht mehr losbrechen. Ich fände es super cool, wenn Pep eigentlich schon längst sich mit Bayern einig wäre, ob er jetzt bleibt oder nicht. Aber er würde es erst am letzten Spieltag sagen. Fände ich super. So nach dem Motto, so fuck
nee.
You.
Nee. Ich bin der Meinung, und ich weiß nicht, ich denke darüber, ich bin der Meinung, es steht schon fest. Es geht einfach nur um die Vertragslaufzeit.
Ja,
ich
absolut.
Glaube, ich bin mir sicher, die wollen, dass er 3 Jahre lang bleibt. Er würde am liebsten nur 1 Jahr verlängern und dann weitersehen. Ich glaube, die streiten sich jetzt darum, okay, 2 Jahre, wie viel? Weil ich finde, wenn man es in den Interviews mit Rummenigge sieht, die sind viel zu entspannt dafür. Der lächelt, sagt, ach, wir sind optimistisch und wir reden, wenn Weihnachten kommt. Ich glaube, die haben schon längst geredet. Es geht nur um die letzten Details.
Und Ancelotti, der ja so der Einzige wäre, der in Frage kommt, hat neulich ganz patzig gesagt, so, ach, Bayern-Spiele brauche ich mir nicht anschauen, ist eh langweilig.
Ja, genießt sie nicht. Wobei ich sagen muss, Ancelotti ist auch einer, der, vielleicht sage ich zu viel, er hat selber keine Handschrift, er ist jemand, der verfeinert.
Ja.
Sachen, die bestehen und kommen. Wobei ich sagen muss, wurscht, ich will, dass Pep bleibt. Und am besten Pep für immer, aber das wird nicht funktionieren. Und wo will er denn hin? Er hat sich diese Mannschaft so extrem, so geil aufgebaut in den letzten Jahren. Und er weiß ganz genau, bleibt er jetzt noch 2 Jahre, dann gibt es in Europa niemanden Vergleichbares. Auch in Barcelona vor 6, 7 Jahren in den besten Zeiten, wenn man es vergleicht mit Bayern, nicht so flexibel, was in der Offensive
das angeht. Stimmt.
Und
stimmt.
Wenn man sieht, wie jemand wie Costa 40 Meter zurückläuft, um einen Zweikampf zu führen, habe ich Messi soweit auch noch nicht
mal. Das passiert aber jetzt erst wieder. Ne? Das war viel unter den vorausgegangenen 2 Pep-Jahren war das nicht so. Das war eigentlich eher die Heinkes-Handschrift, dass jeder von diesen Burschen zurückläuft und bis aufs Blut nochmal hinten mitfightet. Ja. Das ist jetzt wieder der Fall. Und deshalb finde ich es jetzt auch noch ein bisschen besser. Weil jetzt kann wirklich jeder alles spielen. Jetzt, ich finde, jetzt hat er die Mannschaft soweit.
Genau. Und glaubt ihr, dass das etwas ist, was passiert im Spiel, weil der Costa denkt, so jetzt muss es passieren und ich engagiere mich so? Oder sagt der Pep irgendwann mal zum Training zu dir, zum Costa, du Costa? Es gibt Situationen, da wäre es auch gut, wenn du mal 40 Meter zurückrennst.
Ich bin der Meinung, das Ding ist, für so einen Spieler in so einer Situation, bei so einem Verein, ist das, glaube ich, auch eine Sache, die ist eingeimpft. Weil er weiß ganz genau, wenn wir zurücklaufen, je schneller wir den Ball erobern, desto schneller haben wir die Chance.
Können wir endlich vorne wieder weiterspielen?
Ja, und das ist, man sieht ja die Freude bei den Leuten.
Absolut.
Besonders, die wissen, die kommen auf das Spiel. Das ist nicht so wie bei anderen, ja, wir müssen jetzt taktisch spielen, Abstiegskampf. Die wollen Fußball zocken. Die kicken und die haben Spaß dran.
Die haben immer Bock. Das
die haben richtig Bock. Und warum macht es Bock? Weil die vorne einen Ball spielen, der ist zum Zungenschnalzen. Und natürlich Tore, jeder weiß, Adrenalinausstoß. Das macht süchtig. Die wollen, die sind geil drauf, wie der Amerikaner sagt, geil drauf, wirklich Tore zu schießen und zu gewinnen. Und dafür laufen die auch 50, 60 Meter zurück.
Und nach zwei weiteren Jahren Bayern wird Pep Eishockey-Trainer, glaube ich. Dann braucht er eine neue Herausforderung. Soll er dann nach Manchester gehen?
Also ich glaube, die Zukunft ist schon vorausgeplant für ihn. Natürlich die Premier League mit ihren Tausenden von Milliarden von Euro werden ihn auf jeden Fall irgendwann rüberlocken. Ich würde sagen, auch so eine Mannschaft wie Manchester City. Aber ich glaube, er braucht auch eine Mannschaft mit Tradition. Er wartet, bis Van Gaal weg ist.
Ja.
Und dann nimmt er eben Manchester United.
Wobei, das kann schneller gehen, als man denkt.
Das kann wirklich schneller gehen.
Haben sie wieder gewonnen, 2-0.
Wenn es jetzt wirklich, was ich nicht hoffe, nicht mit der Vertragsverlängerung klappt, dann bin ich mir sicher, dass die Glazers in Menü sagen, er ist zu haben, ja.
Ja, oder Chelsea.
Oder Chelsea, ja. Das ist ja das Ding. Deswegen finde ich auch, sieht man, dass die Indizien... Die Bayern-Führung weiß ja, es sind verschiedene andere Teams, die Coaches gehen jetzt, also die Konkurrenz ist da. Deswegen finde ich, das ist schon alles geklärt. Die sind zu optimistisch, die sind zu fröhlich. Der Rummenigge, jedes Mal, wenn er gefragt wird, hat er so ein süffisantes Lächeln. Das ist so ein Ding, ihr fragt mal, wir wissen schon, was Sache ist. Ja, wir reden Weihnachten. Glaube ich nicht. Die haben schon geredet, Weihnachten ist dann die Finalisierung von dem, was besprochen wurde. Ich hoffe, das verbleibt, weil ist geil. Pep ist geil. Ja.
Was in dem Spiel ein bisschen unterging, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ist Tyton, dass das eigentlich ein super Torwart ist.
Ja.
Das ist echt ein ganz klasse Typ, finde ich.
Ja, bei über 30 Torschüssen.
Ja. Und doch nur vier rein.
Wenn wir jetzt zurückkommen zum Stuttgart, ich muss sagen, höchsten Respekt vor der Spielkultur. Der Mann will attackieren, wobei er ist, glaube ich, ein bisschen zu grün für die Bundesliga. Er muss diese Balance finden. Und wenn man ihn manchmal hört, wie er Interviews gibt, ich finde das schön, so eine Kante.
Ich verstehe immer nichts, aber ja.
Ja, ich weiß, dieses Schwabische, das geht mir auch mit. Aber zum Beispiel ein Beispiel, Timo Werner schießt ein Tor und dann läuft er in die Kurve und gibt Küsschen.
Ja, das Küssengate.
Ja, er kriegt sich extrem auf. Natürlich kann er das intern machen, aber das macht dann so die Unerfahrenheit aus von Zorniger. Ich hoffe nur, dass sie weiter so machen, weil Angriffsfußball ist der beste Fußball.
Ja, aber so ausgezahlt hat sich bisher nicht.
Bis jetzt nicht.
Okay, und Holger Badstuber ist zurück.
Oh,
fantastisch.
Ja, zurück, ja.
Endlich.
Ach, hat er gespielt?
Ja, ja, ist eingewechselt. Guter, ja. War ja quasi einmal über ein Jahr verletzt und jetzt nochmal ein Dreivierteljahr.
Ja, Dreivierteljahr. Ja, das war krass. Ich meine, er kam zurück und dann haben wir gesehen, wow.
Wieder Nationalteam.
Ja, weil er hat die Qualität einfach als Linksfuß-Innenverteidiger. Und wenn man sagen, besonders Boateng, den ich noch mehr liebe jetzt, weil diese Bälle, die er manchmal rausspielt, wenn die beide wirklich auf dieser Position sich etablieren, ein Linksfuß und ein Rechtsfuß, die beide wirklich aufbauen können, ja, dann hat Pep mit neuer 11 Mittelfeldspieler. Das sind dann wirklich nur noch Mittelfeldspieler. Und das ist genau das sein System, was er spielen will.
Ich finde, Boateng ist auch nicht der neue Kaiser, sondern der neue Lothar Matthäus. Der hat, finde ich, nämlich auch absolut so von hinten raus mit einem ganz großen Verantwortungsbewusstsein gespielt und dann aber gleichzeitig mit hohen Bällen irrsinnige Angriffe eingeleitet.
Ja, ich meine, bei Boateng hat das wirklich angefangen, schon vorher.
Aber wer hätte das gedacht, dass er kam von Man City
auch, ja. Ich war auch ein bisschen skeptisch.
10 Millionen oder irgend sowas, dachte man halt so, naja.
Wobei ich sagen muss, das WM-Finale, das war so das Spiel, wo man gemerkt hat, ja, absolute Weltklasse. Ich meine, was der im Finale wirklich geleistet hat, das war
eigentlich sein Spiel, fand ich.
Ich fand, er war Man of the Match. Und seitdem
konnte er... Und GQ Mann des Jahres.
Oh ja. Ja, wird auch gemanagt von Jay-Z.
Genau.
Jay-Z seiner Company, was ziemlich cool ist.
Echt?
Oh. Ja, der will ihn zur Weltmarke machen. Na klar, mit Nike hat er auf jeden Fall jemanden. Ja. Wobei, das ist mir ziemlich wurscht. Also als Innenverteidiger unglaublich, extrem schnell, zweikampfstark, kopfballstark. Und die Bälle, die er manchmal rausspielt.
Er ist auch immer bei der Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen.
Ja.
Ganz viele Bilder vom Jean Boateng.
Und der ist Berliner halt. Ich meine, das muss man als Berliner auch mal so. Es gibt ja nicht so viele Berliner, die es zum Weltruhm geschafft haben.
Pierre Lebaski?
Jetzt Fußballer meinst du?
Hat er nicht bei
TV? Der einzige Berliner ist der Harald Junke. Und
das war's
dann. Harald Junke und Boateng, das geht
schön
nebeneinander.
Ja, so, ja.
Hat nicht auch Boateng gesagt, seine Vorstellung von dem idealen Tag wäre... Keine Termine und leicht einsitzen? Das war Junke. Das war doch Junke.
Junke.
Ja. Und Günther Fitzmann.
Ah, Fitzmann.
Praxis Bülow-Bogen.
Und Fred Boat, wie heißt der andere? Fred Boateng, wie heißt er nochmal?
Kevin Prince.
Nee,
der andere, der dritte.
Der dritte, das ist Greg oder Gary.
Nee. Das ist Google. Wie heißen die Boateng-Brüder? Das müssen wir mal schnell nachschauen.
Es gab aber sogar eine Doku über die Boateng.
Ja, absolut.
Und ich fahre auch wirklich gerne immer da Müller, was ist das? Nee, nicht Müller, Brunnenstraße,
Ecke. Nein, das ist schon noch Müllerstraße, weil da sind die auf dem Haus.
Nee, ist nicht Müllerstraße.
Ist nicht mehr Müllerstraße?
Nein.
Brunnenstraße.
Ja, am Kinder- und Gesundheitscenter, genau.
Natürlich, weil da ist unser Proberaum in der Nähe und dann sehe ich die immer. Und dann haben wir uns jahrelang immer gefragt.
Gewachsen auf Balkon.
Was macht eigentlich George?
George Boateng.
Und neulich habe ich es rausgefunden. Und zwar, der macht ganz gute Rap-Musik. Was heißt ganz gut? Aber es ist zumindest dafür, dass er eigentlich ein Fußballer ist. Und man sagt ja immer, dass George Boateng...
Und er sagt immer zu seinem Bruder wahrscheinlich, stell mir doch mal Jay-Z vor.
Der talentierteste Fußballer von diesem gewesen. Ja. So, gewachsen auf Beton. Wir hören mal kurz rein. So. Hört ihr was?
Ja.
Ich heb den Kopfhörer auf.
Ja.
Aber ich muss es ja auch hören.
Guck hier, das ist nämlich diese Brücke neben dem Gesundbrunnencenter.
Ja, das ist natürlich...
Achso, das sieht jetzt keiner. Ja, das...
Also, es ist ein bisschen generischer Berliner Gangster-Rap, aber ich finde es nicht schlecht. Also, der Flow hat er.
Es gibt schlimmeren
Gangster-Rap. Ja, auf jeden Fall. Kai Diekmann zum Beispiel. Ah, okay, wir müssen mal irgendwie weitermachen. Das ist ja Wahnsinn hier. Dann haben wir da gleich mal hier das... kennt ihr eigentlich Anna Maria von dieser Sky-Moderatorin?
Oh ja.
Die ist irgendwie sexy, oder?
Ja, die hat irgendwie was.
Ja, ich finde auch. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie ist die eine... Die hat sowas... Die hat so eine Ruhe auch. Ich finde
sowieso Frauen,
die verhält sich
generell, die für Fußball sich interessieren, sind unglaublich sexy.
Ja, das kann auch daran liegen. Deshalb bin ich mal vorsichtig mit der Formulierung, weil das kann auch sein, dass ich mich einfach nur deshalb so toll finde. Aber irgendwie finde ich, die hat auch so eine Ruhe. Die hat auch so eine Ruhe. Ja. Und da kommen wir gleich zum jemand eher Unruhigen, und zwar Rudi Völler.
Aha.
Köln, Leverkusen, ging ja verloren. Und hast du, oder habt ihr gesehen,
Tätschelgate
war Wahnsinn.
Ich habe das aber nicht, ich habe es nur gelesen. Was hat er genau gemacht?
Also, Jessica Kastrup hat gefragt nach dem Spiel, gibt es denn auch einen Kritikpunkt am Trainer? Ich finde, es eine berechtigte Frage, nach irgendwie Tabellenplatz 10 oder wo man jetzt irgendwie rumdümpelt. Und dann hat Rudi Völler gesagt, ich komme jetzt nicht mehr im Originalton drauf, irgendwie so, sie denken also, der Trainer ist schuld. Und hat dann quasi so das Handgelenk genommen und zweimal drauf getätschelt. Also davon abgesehen, dass es bei einer Frau noch despektierlicher wird, finde ich, war es also wie beim Idioten. Und Jessica Kastrup hatte eine kurze Schrecksekunde und hat dann auch wirklich die Hand so zurückgezogen. Also egal ob Frau oder nicht, es war unfassbar despektierlich. Und es war eigentlich so ein klassischer Völler. Ich finde, Völler ist eigentlich einer der ungehaltensten Menschen in der ganzen Liga. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Aber ich finde, das war unangenehm. Das war auch so ein bisschen Haunted House Atmosphäre irgendwie so. Das fand ich nicht schön.
Es ist halt, kommt wieder in diese Völler-Regel. Der hatte einige Sachen.
Ja, aber das würde er halt nicht machen. Das wird er nicht bei Patrick Casey als Wasserzieher machen oder so.
Also du meinst schon, dass er dadurch, dass Jessica
dieses
eine Frau ist, dass er sie ein bisschen...
Das ist ein Reflex. Das ist halt so ein anachronistischer Reflex irgendwie von ihm als Mann in der Fußballwelt, den man aber dann, wenn er den reflektiert und sagt Entschuldigung und bla bla bla, dann ist es okay, aber ich finde, das kann man nicht so stehen lassen.
Hat er das gemacht? Hat er sich entschuldigt? Hat er sich dazu geäußert jetzt?
Stand jetzt, weiß ich nicht. Zuletzt stand vor anderthalb Stunden, als ich geguckt habe, nee.
Aber muss man sagen, ist ja auch clever ein bisschen. Jetzt reden wir nur über Völler und Jessica Kastrup und nicht, dass Leverkusen wirklich wieder...
Dass Leverkusen schon, plötzlich ohne Defensive spielt.
Ja, dass die Balance komplett fehlt. Hat letzte Saison am Anfang auch nicht gestimmt. Dann hat er es irgendwie hinbekommen, dann haben die... Sie rennen an und wollen.
Und man kann auch nicht sagen, dass das System Roger Schmidt sich jetzt finden muss. Also ich meine,
die hatten schon genug Zeit.
Ich muss sich wiederfinden.
Muss sie wiederfinden. Die Balance stimmt einfach nicht.
Ja.
Aber hat Völler durch seinen chauvinistischen Eingriff die ganze Diskussion auf ihn und Jessica Castro gehört.
Stimmt eigentlich.
Ich muss sagen,
Passun durchschaut
ist schon. Ich wäre so nicht drauf gekommen.
Es ist ja immer ein Spiel. Das ist ja das, was Mourinho so gut beherrscht hat. Der hat ja diese ganze Drucksituation wegzunehmen, damit die Spieler sich auf das nächste Spiel konzentrieren können oder nicht die ganze Zeit zerfleischt werden von den Medien. Wobei ich sagen muss, Leverkusen, ich hatte mehr Hoffnung in Leverkusen. Besonders nach letzter Saison dadurch, dass sie jetzt ein Jahr schon zusammenspielen, haben jetzt auch mit Chicharito und mit Papadopoulos und Tahinten.
Man dachte eigentlich, Chicharito und Kiesling, die unschlagbare Doppelspitze. Ja, was ist daraus geworden?
Kiesling irgendwie kommt. Angeblich will ja Klopp ihn nach Liverpool holen. Aber
ich finde übrigens, dass Papadopoulos hat rot gekriegt und von Gladbach Xhaka hat auch rot gekriegt. Ich finde, dass die beiden sich ähnlich sehen.
Echt?
Ja.
Und die haben eine ganz andere Frisur.
Also Papadopoulos hat ein riesen Maul. Also wenn der Typ...
Die haben beide ein riesen Kinn.
Ja, richtig riesig. Aber wobei Papadopoulos noch mehr H2OKO
ist. Ja. Ich versuche mal die richtigen so Bilder für nächste Woche rauszusuchen.
Ja, machen wir so, bei da gibt es ja die 11 Freunde.
Bei 11 Freunde, genau. Bei der Geburt getrennt. Genau. Ja. Ist mir halt so aufgefallen, weil beide rot gekriegt haben.
Podolski hat im Interview gesagt, habe ich heute früh gesehen... Ja, ich finde es gut, dass wieder ein bisschen Ruhe drin ist und so. Hätte man zu meiner Zeit, hätte ich vielleicht noch in Köln geblieben.
Ja, das bezweifle ich. Das Ding ist mit Podolski, er wollte immer ein Superstar sein, aber er wollte dann in Köln Superstar werden. Ich glaube, den größten Fehler, den er gemacht hat, ist, der ist zu früh aus Bayern weggegangen. Er hätte sich...
Das letzte Halbjahr lief es gut bei ihm.
Der hätte noch ein Jahr, der hätte noch beißen müssen. Wer weiß, was aus Podolski dann geworden wäre, wenn... Und da Jupp Heynckes und Hitzfeld und dann jetzt...
Ich glaube, ehrlich gesagt, das dachte ich auch lange Zeit, aber ich glaube, es wurde sein Potenzial wurde richtig eingeschätzt, als man ihn gegenließ. Ja, ich glaube, das ist einfach... Da ist genau das Richtige passiert. Da hat die Historie genau den korrekten Lauf genommen.
Um abschließend Wort zu Köln, sehr überrascht und sehr erfreut, muss ich sagen. Nicht der schönste Fußball.
Aber ich mag Stöger gern.
Mit Stöger und Schmadtke haben sie ja extrem viel Kompetenz und die Spieler... werden auch immer besser.
Ich mag Trainer, die so flexibel sind. Ich finde das nichts cooler als ein Trainer, der sagt, gegen die Mannschaft spiele ich so, gegen die spiele ich so, gegen die spiele ich so. Was mich am Fußball nämlich oft stört, das ist, dass es so emotionsabhängig ist.
Ja.
Habe ich gerade einen Lauf, geht es mir gerade gut oder bin ich ein bisschen deprimiert, dann verliere ich das Spiel automatisch. Oft kannst du ja schon sagen, du eigentlich weißt ja schon, so manche Mannschaft, wenn du beim Einlaufen siehst, weißt schon, das wird nichts. Bei Köln habe ich das Gefühl, hier geht es noch um Fußball. Hier geht es auch noch um den Gegner. Wie spielt der Gegner was? Wie stelle ich mich drauf ein? Ja. Wie agiere ich?
Der Mann ist sehr extrem akribisch. Man merkt, dass er was drauf hat und er hat Humor. Ich möchte mich daran erinnern, als dieses Tor fiel, war das das Andreasen-Ding? Da hat er irgendwie seine
Brille
abgenommen und dem Schiedsrichter angeboten. Unglaublich geil, finde
ich. Na, sehr was.
Das ist einfach hier. Das ist mal. Guck mal selber bitte.
Das ist ein Schmäh. Hat nicht gelacht dabei.
So, wir müssen mal weitermachen, sonst kommen wir hier nicht zu Potte. Mainz-Wolfsburg 2-0, was ist mit Wolfsburg los? Mir eigentlich egal, was mit denen los ist. Ich muss nur sagen, ich sage ja schon seit Ewigkeiten, dass der Schüle-Transfer eigentlich völlig für den Arsch war, vor allem in der Höhe. Und ich persönlich halte Schüle für einen wahnsinnig guten Ergänzungsspieler, aber wenn man ihm mehr abverlangt, das hat sich bei jeder Mannschaft gezeigt, Chelsea, Nationalmannschaft, den kannst du im Prinzip nicht von Anfang an spielen lassen. Aber jetzt reicht auch das Einwechseln nicht mehr. Jetzt geht
nämlich ja, besonders in der Anfangs in der Nationalmannschaft wusste man, oh, das ist ein Joker, der kommt rein, sofort kommt.
Der ist sofort da, wie man
sagt. Ne? Das Problem ist, der einzige Verein, wo er wirklich konstante Leistungen hat, das war Mainz am Anfang.
Die Bochweg-Boys
da. Ja, ich würde mal sagen, da spielt einiges dazu. Er war in London, hat diese extrem hübsche Freundin, Montana York. Sein Leben hat sich komplett verändert.
Er ist erfolgreicher Counter-Strike-Spieler geworden.
Oh ja.
Kennst du das Verwechslungsvideo?
Das ist das Ding, beispielsweise, ich würde mal sagen, jetzt ist wirklich die Zeit, wo er beweisen muss, dass er ein Top-Spieler ist. Und bei Wolfsburg, da funktioniert einiges im Moment nicht.
Nee.
Was schade ist, weil ich dachte, dass das die einzige Mannschaft neben Bayern ist, die in der Champions League was reißen wird. Aber
was funktioniert, ist die Martial Arts Abteilung. Die funktioniert.
Die kicken.
Das Training funktioniert. Hast du gesehen, Rüdiger
Draxler? Ja, aber hat's nicht. Das war aus Versehen.
Ja, gut, natürlich hat es nicht gewollt. Ja,
Das andere Spieler auf dem Platz sind, die tendenziell das Bestreben haben können, auch zum Ball hinzugehen, sollte ihm bewusst sein.
Aber aus Versehen geköpft, was sagt die Familie? Sie sind mit der Ausrede nicht zufrieden.
Naja. Er hat ja auch rot gekriegt.
Ja. Finde ich auch okay.
Eben.
Finde ich auch okay.
Ich meine, er ist mit seinen Stollen ihm genau ins Gesicht rein, auch wenn er nicht gewollt hat. Das ist halt. Auf eine andere Art und Weise hat er Verletzungen in Kauf genommen. Ich meine, wenn sein Fuß da oben ist, wo Leute mit dem Kopf zum Ball gehen, dann passiert das halt wozu mal. Und das verstehe ich dann bei Hacking nicht, wie er sich dann 15 Minuten lang an der Seitenlinie mit dem vierten. Lass doch sein und konzentriere dich lieber, wie ich jetzt spiele. Ich habe nur 10 Mann. Und das ist das Ding bei Wolfsburg. Wenn es wirklich schlecht läuft im Spiel, dann gehen die ein bisschen auf. Oder dann denken sie, oh, alle sind gegen uns. Und dann fehlt dann einfach dieser Killer.
Ja, da kommt vielleicht sowas durch wie, oh, scheiße, wir könnten, aber ja, nachher müssen wir wieder zurück nach Wolfsburg. Ja, da ist wieder abends nichts los. Ja, und jetzt,
oh. VW ist auch fast...
Ja, die wohnen doch sowieso alle in Berlin wahrscheinlich. Ja, die wohnen alle in Berlin und fahren dann früh mal, wie mein Nachbar.
Ja, genau.
Wie mein Nachbar, der pendelt dann halt morgens nach Wolfsburg. Ist ja kein Problem, in einer Stunde bist du da.
Du, ich kenne auch noch
welche. Du bist einfach am Nordbahnhof, so wie wir. Ja. Bist in 10 Minuten am Hauptbahnhof und in einer Stunde und 10 Minuten bist du in Wolfsburg.
Ich habe mal gehört, dass...
Ich sage, Wolfsburg ist das neue Spandau.
Ey.
Ganz vorsichtig, ja. Nee, jetzt ist es, oh, scheiße. Ja. Wir müssen nachher löschen, bitte.
Ja, sofort. Wobei ich sagen muss, ich habe mal irgendwann gehört,
man, dass, ist nur geografisch,
dass viele Spieler sich so in außerhalb von Wolfsburg so eine Villengegend zusammengestellt haben. Ja. Das heißt, die haben ihr eigenes...
Gegründet von Stefan Effenberg,
glaube ich. Ja, weil der sich gedacht hat, hey, wird sich genau aus München herkommen. Wo sind die? Wo ist die?
Wo ist hier Grünwald? Ja.
Wo ist P1?
Wo ist P1? Grünwald, nee, ja.
Wolfsburg. Habe ich da noch was? Wahrscheinlich nicht. Draxler, Kung Fu, nee. Augsburg, weiter in der Krise. Das tut mir ein bisschen leid für meinen Landsmann Markus Weinzel, der auch, wie ich, aus dem Landkreis Straubing kommt. Und irgendwie dann...
Kennst du ihn denn persönlich?
Nee, das nicht. Aber wahrscheinlich habe ich mal auf einer, was hatten wir mal, wir hatten Firma, Rockparty in Rogging.
Da habt ihr vielleicht mal zusammen gepokt.
Wahrscheinlich, ja. Oder mit Bierflaschen geworfen, wie man es bei uns am Land so macht.
Ach so,
ja, das. Voll natürlich, voll. Wir haben es ja.
Hallo.
Genau, was ist da los?
Ich war eigentlich abzusehen mit der Dreifachbelastung, Europa League. Es waren einige Verletzer am Anfang der Saison. Ich glaube, es war auch ein bisschen Abnutzung zwischen Mannschaft und Trainer.
Ja.
Was ich aber krass finde, dass er dann geblieben ist, weil er hatte eine Menge Angebote. Vielleicht ist das auch, was im Hinterkopf bei ihm spielt, dass er denkt, okay, oh, scheiße Abstiegskampf.
Jetzt bin ich plötzlich
aber es sind so viele Vereine, die wollen mich, will ich überhaupt hier
plötzlich
sein?
Plötzlich bin ich als Abstiegstrainer gebrandmarkt, vorher war ich noch vorher hätte ich quasi Stantepede hier zu Dortmund gehen
können. Ja, der hätte fast sich aussuchen können, wo er arbeitet. Wobei, das kann er, glaube ich, immer noch, das Ding mit...
nach dem Stabäckchen.
Die haben letzte Saison so
das gespielt, richtig,
weil sie sogar nach dem Rückstand, glaube ich, 16 oder 18 Punkte geholt haben. Das war so ein Ding, die hatten diese Mentalität, die haben nie aufgegeben, jetzt läuft irgendwie alles gegen Augsburg.
Es gab aber schon zwei Saisonen unter Weinzierl, wo die in der Hinrunde wirklich extrem abgeschmiert sind und dann in der Rückrunde sich locker auf Platz 10 oder so gehievt
haben. Ich bin auch der Meinung, dass sie mit dem Abstieg, wenn sie dann sich irgendwann finden, nichts zu tun haben werden, aber es wird auf jeden Fall Ernüchterung eintreten am Ende des Jahres. Ich glaube, dass Weinzierl nicht mehr zu halten ist. Ja. Besonders weil, wir kennen die Bundesliga, Trainer wackeln sehr, sehr schnell.
Ja.
Aber wo soll er hin?
Ja, ist gerade nichts frei, ne? Nee. Obwohl, vielleicht bei Schalke.
Stuttgart. Ich bin der Meinung, dass Zorniger so weitermacht.
Nee, der geht zu... Ja, das ist klar. Aber ich glaube, Weinzel geht im Herbst, im Winter vielleicht zu Stuttgart. Zu Schalke. Jetzt bin ich auch schon ganz...
Echt verletzt. Jetzt? Also du hast schon Breitenreiter auf dem Absteiger.
Ja, ich persönlich nicht. Ich mag ihn ja gern, aber ich sehe momentan da keine Zukunft.
Und mein Nachbar, der über mir wohnt, hat gesagt, er findet Breitenreiter überschätzt.
Ja.
Also ich finde, das...
Dein das Nachbar kann auch sein. Das ist meine Befürchtung so ein bisschen, weil ich mag ihn eigentlich gern, aber ich befürchte auch, dass er vielleicht doch eine Nummer zu groß hier angefasst haben könnte auf Schalke. Wir müssen noch weitermachen, weil wir haben ja noch so viel allgemeinen Themen. Will jemand was zu Gladbach-Ingolstadt sagen? Außer 9 gelbe Karten. Hertha Hannover, komischerweise, da bin ich eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, stand es 3-1. Und dann habe ich Kalu gesehen, die Wiederholung mit dem schönen Turban. Und da fiel mir die ganze Zeit nur das Lied ein, das ich in meiner Kindheit auf dieser Platte immer hatte. Ich will Kalif sein, also anstelle des Kalifen. Kennt es noch jemand?
Ist nur gut. Ist nur gut. Ich möchte, ja, sehr gut.
Ich fand das so Lied super, das Hörspiel. Ich will Kalif sein anstelle des Kalifen.
Super.
Das müsst ihr mal, das ist ein Superhit. Ja. Das ist echt ein Superhit und also ein Superhit orientalischer Prägung.
Ich denke immer an durch die glühende Sahara, die Sindbad, ja, Sindbad.
Da sind wir aber auch gleich bei tief in der Sahara auf einem Dromedara ritt ein deutscher Forscher durch den Dattelhain.
Erst allgemeiner für uns.
Also das ist nicht gut, dass ich noch nie gehört.
Siehst
aber
du?
Das ist auch andere.
Deshalb, andere daran Generation, siehst du, wir sind älter als du.
Ein bisschen, ja. Ihr seid länger auf dieser Erde. Ich möchte sagen, ihr sehr überrascht, auch extrem erfreut, dass sie so gut spielen, besonders für die Hauptstadt. Wir brauchen so eine Mannschaft. Und Wenn die ganzen anderen Stürmer jetzt aus der Verletzung wiederkommen, dann hat man die, glaube ich, noch mehr auf dem
Radar. Welche ganzen
anderen? Schieber kommt zurück.
Ibisevic,
nach seiner
Good old Julian Schieber.
Alagui, der auch ein bisschen zurückgezogen spielen kann.
Alagui, der eigentlich immer nur zwischen Mainz und Berlin wechselt.
Ein bisschen, ja. Aber ich finde, er hat eine Menge Potenzial. Und mit Paul Dardai, der Berliner ist.
Und er hat mal Bayern vernichtet beim 2-1 irgendwie mit dem Tor. Das bis heute nicht vergessen habe.
Das war bitter.
Ja.
Ich finde, ja, Hertha ist hinten extrem stabil und vorne sehr effizient. Und für so eine Mannschaft, die sich finden muss und stabilisieren muss in den nächsten Jahren, ist es ein guter Weg. Und ich bin der Meinung, es wird ja gemunkelt, da ist ja irgendwo jemand im Hintergrund, der ein bisschen Geld rein.
Ja, gemunkelt wird es nicht, das war ja, du hast handfeste Zahlen.
Ja, genau, irgendwie 60 Millionen. Und wenn das so weitergeht, besonders mit dem Stadion und mit, weil man muss sich vorstellen, es kommen sehr viele Menschen nach Berlin als Touristen und wenn die dann merken, wow, es ist extrem billig, ein Bundesligaspiel in so einem Stadion zu sehen, das Potenzial wird von Hertha noch nicht so ausgeschöpft,
finde ich. Achso, Bayern spielt, dann kostet 70 Euro. So billig finde ich das nicht.
Ich weiß, ich war lange nicht mehr da, aber das letzte Mal habe ich 28 Euro, da war ich in der Langnese.
Ja, da müsste man aber sofort direkt jetzt Karten kaufen.
Ja, ja, Bayern ist ja was anderes. Ich meine, die beste Mannschaft der Welt, da zahlt man 70 Euro.
Noch sind die Spiele nicht terminiert, genau auf die Tage. Deshalb kannst du noch nicht kaufen. Glaube ich zumindest.
Würde ich ja gerne mal hingehen.
Ja, kannst mit mir und
sehr gerne.
Ludwig hingehen. Wir gehen.
Das machen wir.
Ja? Kommst du hin? Okay. Stimmt, Passon kann ja auch mitkommen.
Ja.
Hoffenheim, Frankfurt. Frankfurt setzt Trend fort, du geschrieben. Und Hoffenheim fällt noch nichts Besseres ein als verteidigen. Aber ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, aber so geht das immer los, glaube ich. Wenn
Hüb. Und der Hüb.
Wenn der Hüb, Hüb die Null bestehen.
Hüb ist eigentlich jetzt mein Lieblingstrainer.
Hüb, ja.
Seit der Stuttgart-Saison der letzten ist er mein Lieblingstrainer. Also zumindest was Pressekonferenzen.
Ich meine, er ist ja ein Oldschool-Superstar der Bundesliga. Ich weiß nicht, kann mich noch erinnern, als er die Eurofighter gemanagt hat. Und Hoffenheim ist ein bisschen komisch. Ich dachte, mit Gisdol hatten die jemanden, der es jetzt voranbringt. Das Hoffenheim. Ist mir zu Larifari da irgendwie, was auch die Spitze angeht. Das ist mir zu dievenhaft.
Ja, aber Hoffenheim hatte eigentlich zwei Saisonen, wo die bei mir nur der Sensational Hoff hießen, weil jedes Spiel, wo die mitgespielt haben, das ging irgendwie 4-3 aus. Ja, egal für wen, aber da war immer was los. Das war fantastisch.
Aber die hatten halt, also mit Firmino, der weg ist.
Und mit Modest finde ich, haben sie ohne Not abgegeben. Ja, weil der hätte, weil das wäre eigentlich, für mich war das so, okay, Firmino ist weg, dann ist Modest jetzt der Go-To-Stürmer.
Ja, die haben gesagt, dass Volland noch stärker einsteigt. Volland ist, glaube ich, jemand, der lebt davon,
ja,
von schnelleren Leuten, die ihm mit ihm ziehen und andere wegziehen, dann ist er vom Tor extrem lethal und sehr
die Räume für ihn aufreißen.
Ja, genau, so einer.
Volland sehe ich eigentlich immer nur so alleine vom Tor, irgendwie, wenn alle anderen schon irgendwie beschäftigt wurden.
Ja.
So Volland irgendwas rausspielen, sich so Messi-artig durchtanken, sehe ich irgendwie nicht.
Nee, der ist bullig dafür. Man sieht es auch, das ist so ein Strafraumstürmer der neueren Prägung. Der kann mitspielen, aber ist trotzdem jemand, der lebt von guten Zuspielen und von schnelleren Mitspielern, die Räume für ihn
aufpassen. Ein moderner Carsten Janke.
Oh, der Carsten.
Carsten Janke. Da hat sich mein Freund Flo, hat sich mal fast Morddrohungen bei einem Bayern-Spiel auf sich gezogen, was Bayern dann auch verloren hat, indem er, weil er hat keine Ahnung von Fußball, in der Mitte mal geschrieben hat, Stefan Janke, Fußballgott.
Oh, sowas macht man nicht.
Ja, macht man nicht, ne. Da sagt man lieber nichts. Wir haben noch so schöne Allgemeinthemen, auf die müssen wir jetzt kommen. Okay, Darmstadt HSV, dafür vertraute, da habe ich im Kicker das schöne Zitat gelesen. Kicker hat manchmal so herrliche Zitate, weil es ist so schönes altes Fußballdeutsch. Das gibt es eigentlich nichts mehr. Ne? Alle sind so ironisch und lakonisch, aber Kicker schreibt noch so schöne Sachen wie: Dafür vertraute Labbadia erneut auf seine bullige Doppelspitze mit Shiplock und Lasogga. Ja. Wobei er ein bisschen zu Unrecht auf die vertraut seit etlichen Spielen, finde ich. Die schießen auch keine Tore, die Hamburger.
Hamburg ist, wobei, wenn man die letzten zwei Saisons vergleicht, da machen sie ja jetzt gar nicht so übel. Hamburg ist so ein Ding, wie konnte es so weit kommen? Was habt ihr alles? Ich meine, die haben Fink rausgeschmissen, weil er Siebter geworden ist. Mhm. Weil sie gesagt haben, nee, das ist nicht unser Anspruch. Was ist seitdem passiert? Die haben sich minimal übers Wasser halten können und durch Glück letztes Jahr wieder die Relegation
und geschafft. Davor auch
das davor war auch mies. Hamburg hofft man doch, dass sie eben auch wieder so ein Konkurrent werden oder so ein Aushängeschild für die deutsche Bundesliga, aber da ist irgendwas im Argen. Es ist irgendwie, passt irgendwie nichts. Und die Jugend kommt nicht. Wo ist denn eine der größten Städte Deutschlands, wo Fußballbegeisterung schon seit Jahrzehnten, wo ist die Hamburger Jugend? Wo sind die jungen Spieler?
Tja.
Das vielleicht als Aufruf, ja?
Ja.
Ja, genau, als
Aufruf. Wenn man uns in Hamburg Hamburger hört. Bernie, hast du noch ein allgemeines Thema?
Ja, viele, das ist ja das Ding, ne? Also,
wir haben bald schon unglaublich.
Ja, wir haben bald eine Stunde.
Extra large.
Ja, aber wir müssen natürlich unbedingt auf Karim Benzema kommen, der verhaftet wurde, beziehungsweise sich selbst der Polizei gestellt hat, weil er nämlich durch seinen Kollegen Valbuena mit einem Sextape erpresst hat.
Nee, also, wir wollen das jetzt so, das ist ja das Ding, what? Niemand weiß, der wusste davon, hat über dieses Sextape mit Valbuena gesprochen, dadurch ist die Polizei zu ihm gekommen. Ist unglaublich, was die französische Nationalmannschaft in den letzten Jahren für Skandale.
Ja, das liegt auch aber über seine Drogenfreunde. Ich glaube, ich lese ja gerade viel über mexikanische...
Eine Hamburger Nummer, die angerufen hat.
Ja. Oh, die haben es. Ja. Erster Bewerber. Ja. Ich lese ja gerade viel über so mexikanische Kartelle und jetzt will jetzt nicht unterstellen, dass er so in einem Kartell ist, der Karim Benzema. Aber wenn du im Prinzip viel Geld hast, Leute, die viel Geld haben, die treffen sich immer wieder auf einer gewissen Ebene, weil diese Ebene sehr dünn ist und da gibt es nur diese eine. Und natürlich treffen sich da auch Fußballer und Leute, die sehr viel mit Drogengeschäften zu tun haben. Also so richtig wundert mich das nicht, dass man da so ein bisschen in zwielichtige Gesellschaft kommen kann. Das mit dem Sextape finde ich ja allerdings sehr amüsant eigentlich sogar. Es gibt ja so eine Parodie davon.
Hast du gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen, nein.
Na, google es mal, es gibt ja lustige Parodie.
Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo gelesen, es ist nicht wirklich vorteilhaft für Valbuena. Das ist der Grund, warum die ihn erpressen. Also es muss ja, steht da sein Mann nicht oder weint er, weil er
vor... weint er, ja.
Weint ist das Peinlichste, was ich gehört habe.
Ich habe nur gelesen, dass das ist der Grund, warum die ihn erpressen. Einen Franzosen mit einem Sexvideo zu erpressen, ist ja fast schon unmöglich, weil
das ist ein
Visitenkarte. Also muss wirklich schlechter Sex sein,
ja, den sie erpressen. Das ist die Theorie mit dem Wein, gefällt mir am besten.
Ja. Und es ist ja nicht viel Geld. Das ist irgendwie, für mich sehr viel Geld. 150.000, aber für so einen Fußballer, das doch einer.
Das kostet ja eine Rotsperre bei dir.
Ja, verstehe nicht. Ja. Also es muss wirklich peinlicher Sex sein.
Ne? Ja. Ja, wobei dann, wer wäre so
die 150.000 Euro ist eigentlich normalerweise ein Selfie beim Wichsen.
Vielleicht ist es ja auch ein
Selfie. So, Klopp hat verloren, da müssen wir mal kurz drüber gehen. Ich finde, wir müssen jetzt...
ich habe gedacht, Crystal Palace finde ich einen unglaublich tollen Namen. Ich finde Crystal Palace...
Ja, weißt du, woher das... Da kann ich jetzt sagen, woher das kommt, weil es nämlich im Zuge der Expo 1918 bla 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 irgendwas, wurde nämlich tatsächlich immer noch in einem Park in London, vergessen welcher, einen Kristallpalast erbaut und deshalb heißt die Mannschaft so.
Aha.
Ach so, weil die da angefangen haben, Fußball zu spielen.
Ich habe gedacht,
das war hier Fußball. In dem Viertel hat, ja. Okay. Ja, das ist von alten Expo.
Ja.
Könnt ihr mal googeln.
Die Weltexpo.
Die haben auch so ein Fabrikgelände, so ein Gebäude im Logo, habe ich gesehen. Okay. Ich habe gedacht, Crystal Palace wäre die Nationalmannschaft von Mittelerde.
Also nicht schlecht. Oder von die offizielle Mannschaft von beim Produktionsstab von Breaking Bad.
Breaking Bad. Ja, auch sehr, sehr gut. Ja.
Gesponsert von Walter White.
Gut. Genau. Ich finde, jetzt müssen wir zum Schluss müssen wir jetzt unbedingt nochmal über die DFB-Affäre sprechen.
Niersbach war anwesend beim Spiel. Mainz. Ne? Genau.
Mainz-Wolfsburg.
Der kommt auch jetzt zu den Länderspielen, weil er gesagt hat, er will nicht abtauchen.
Heute wird getagt beim DFB.
Ja. Yeah.
Uli Köhler hat gestern gesagt bei Sport1 Stammtisch, dass er hat absolut meine Meinung, ich bin kein Uli Köhler Fan, aber er hat absolut meine Meinung geteilt. Er hat gesagt, schauen wir uns mal rein auf der emotionalen Ebene an, was bisher passiert ist. Theo Zwanziger hat seinen Erzfeind Wolfgang Niersbach hingehängt und dessen Renommee ist vollkommen zerstört. Was fällt uns noch auf? Theo Zwanziger und Sepp Blatter haben immer schon gegen Niersbach geschossen und sind überhaupt eigentlich ganz gute Kumpels. Und genau, ich würde sagen, ein Klassenziel ist auf jeden Fall schon erreicht. Was auch immer rauskommt und wer schuld war, bla bla bla, also was Theo Zwanziger sich da vorgenommen hat, vielleicht mit seinem Meister Sepp Palpatine Blatter, ich finde, das hat schon mal funktioniert.
Also du meinst, dass ein vorgebaut ist, dass Niersbach nicht FIFA-Präsident wird. Das ist einer der Gründe.
Absolut, genau.
Ich muss dazu sagen...
Und auch nicht UEFA-Präsident.
Ja, egal was passiert, es ist so eine eklige Schlammschlacht. Ich meine, wir alle haben diese WM geliebt und ich vergesse sie auch nicht, weil das einfach ein wunderschöner Monat war. Ich glaube, es war das beste Wetter, was wir in diesem Land jemals hatten. Das hat der Franz Beckenbauer richtig gut gemacht. Hat sogar
Kaiserwetter.
Kaiserwetter. Ich verstehe es aber irgendwie nicht. Ich lese die ganze Zeit seine Handschrift. Ich würde sagen, für mich war Wolfgang Niersbach immer jemand, der hatte ein Renommee, man hat gesehen, er ist ein Ehrenmann und wenn er wirklich Scheiße gebaut hat...
War auch Journalist früher.
Ja, wenn er wirklich Scheiße gebaut hat, dann würde er anders reagieren. Dann wäre er viel defensiver, ich finde, und er bekommt sehr viel Rückhalt von den Grauen.
Absolut. Ich glaube, bei Wolfgang Niersbach ist das Problem einfach das Problem, was damals auch der Dings hatte. Na, wie heißt er, unser schöner alter Löwenpräsident?
Der sah immer so komisch
Lora,
aus.
Lichterlohr, jetzt bin ich total bescheuert.
Ja, Mist, sein Sohn ist auch ein bisschen korrupt.
Ah, peinlich, weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich großer Fan von ihm und ich will das,
das war Werner Lohr, das war der...
Wildmoser.
Wildmoser,
ja. Genau, da haben wir ihn doch, natürlich, Wildmoser. Ich hab's vorm Google noch, kam es mir wieder. Ich glaube, das ist ein ähnliches Problem wie bei Wildmoser und diesem Stadion-Dings, wo der Sohn dann ins Gefängnis ging, ne, mit der Allianz Arena. Ja. Da hat Wildmoser nämlich auch in einem Interview gesagt,
ja, schauen Sie euch so, was Sie den ganzen Tag unterschreiben.
Das ist das Problem.
Ich glaube,
der kam ins Amt, Theo 20 hat den Wisch hingelegt, komm hier, Sie müssen unterschreiben, Steuererklärung, sonst gehen wir Ärger. Und er so, ja, komm. Und schon stand der Servus drauf.
Kann mir das auch vorstellen. Wobei jetzt der Spiegel hat geschrieben, ja, da ist eine handschriftliche, er wüsste alles. Ich weiß nicht, das ist eine riesen Schlammschlacht. Es wird auch, wenn es rauskommt, ich glaube, wobei die Bild hat ja eine Umfrage gemacht, dass er nicht mehr zu halten ist, 2/3 der Deutschen wollen. Wobei...
Was ist denn mit Franz Beckenbauer? Bei Franz Beckenbauer, wenn ein Skandal kommt, ich erinnere an sein uneheliches Kind, hat er gesagt, ja sicher, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Und die Sache war erledigt.
Ja.
Aus, okay.
Das ist halt so.
Ah, oh, was? Hat er recht.
Ja, das ist doch Kaiser.
Das ist ein sehr hübsches Kind. Gibt es sicherlich. Ja.
Ist der Kaiser. Ich meine, er hat sich das irgendwie erarbeitet. Wobei ich sagen muss, es ist auch ein bisschen zu viel. Es sind zu viel. Das ist ein Status, den muss man jetzt auch nicht mehr aufrechthalten.
Das ist eine moralische Libero.
Ist halt immer noch ein Superstar für Deutschland und.
Ja. Für mich auch übrigens.
Ja, für mich immer noch.
Und ich finde.
Aber auch mit Jay-Z zusammen jetzt.
stell dir mal vor, es kommt raus, dass der Kaiser sagt, hey, ich war's. Leute, ihr wusstet davon nichts, aber ich habe gesagt zum Dreifuß, ey, Digga, mach mal hier ein paar Millionen raus, damit der Asiat irgendwie...
Das Ding ist ja...
Und selbst wenn er das macht und dann sagt, ich war's, meine Schuld, ich trete zurück, ich setze mich auch nicht mehr bei Sky 90 ins Dings rein. Das ist alles meine Schuld, aber ich habe es für euch getan, Leute, damit ihr diese WM kriegt.
Ja.
Alle würden so kurz schockiert und bla 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 und dann würden sie sagen, Mensch,
der Kaiser.
Mensch, der hat es für uns getan.
Dankbar sind wir schon.
Ja. Hat sie für uns die Hände schmutzig
gemacht. Und man würde sagen, ach, der hat doch so viele Jahre das für sich behalten, was für Stress der durchlaufen muss.
Naja.
Komm, geben wir noch einen Job.
Komm, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Ja.
Das Ding ist, ich habe letztens mit meinem Vater darüber gesprochen, wir haben ein bisschen gelacht, weil es ist halt jetzt im Moment kommt raus, dass dieses ganze Gebilde FIFA ist ein Korrupt. Wir wussten das alle jetzt sind die Leute aber schockiert, weil es ein bisschen rauskommt. So 6,7 Millionen, das hatte gang und gäbe immer.
Irgendwie ja, aber die Welt hat sich ein bisschen geändert. Und es ist auch, ich glaube, das wäre nicht in dem Umfang rausgekommen und mit dem Werf, den der Spiegel auch dahinter legt, wenn nicht dieser FIFA-Skandal vorweggegangen wäre und wenn wir jetzt nicht generell in einer Zeit leben, wo so massive Unruhe und jeder sich so beschissen fühlt.
Ja.
Alle fühlen sich ja so beschissen, der Deutsche fühlt sich ja so beschissen von allem, oh, wir werden so belogen und es ist die WM noch die größte Lüge.
Ja.
Und natürlich auf dieser Empörung lässt sich natürlich jetzt auch gut Auflage machen und gut Stimmung erzeugen, wobei ich aber auch dafür bin, dass natürlich irgendwo muss man mal anfangen, diese ganzen korrupten Systeme ein bisschen aufzubrechen.
Definitiv.
Und dann muss halt auch der DFB dran glauben.
Ja, so ist es halt. Die FIFA, ich finde, das ist ein guter Weg, da muss wirklich aufgeräumt werden, weil das hat man in der letzten Dekade gesehen, dass die Entscheidungen wurden von 4-5 verschiedenen Leuten gemacht und der oberste Herr war dann der Seppel.
Was macht eigentlich der Seppel jetzt in seiner 90-tägigen Auszeit?
Der macht einen kurzen Vertical.
der hat ja eine extrem junge, hübsche Frau und in der Schweiz, wo Geld alles kaufen kann. Ich würde mal sagen, ich verstehe bei dem auch nicht, wieso der so lange macht, muss geil sein. Wa?
Das muss so geil sein. Wer hat das gesagt? Hat das nicht Seehofer gesagt oder so? Irgendjemand? Oder? Nee, das war auch jemand ganz Absurdes. Das war, wie hieß denn unser Wirtschaftsminister in Bayern? Der Huber, der Generalsekretär, ich glaube, der Erwin Huber hat gesagt, macht es so geil, da kann man nicht loslassen. Und ich finde, wenn Erwin Huber das sagt, wobei, was hat Erwin Huber sonst?
Erwin Huber hat doch keine Macht, oder? Oder hat er Macht?
Naja. Ja, gut. Eine Relation. Ich glaube, und ich lese es auch gerade in diesem Don Winslow Buch, das ist auch so, dass der Typ hat eigentlich schon seine Familie halt verloren, der Kartellboss und so, und jetzt geht er im Gefängnis, kommt aber aus dem Gefängnis irgendwie raus. Und jetzt baut er wieder zum vierten Mal dieses Imperium auf und will wieder der absolute Kingpin sein und sagt halt aber so, nee, ich will eigentlich gar nicht und ich will ja nur, dass die Tradition aufrecht bleibt. Und seine Freundin sagt zu ihm, Magda sagt zu ihm, natürlich willst du. Und er so, das stimmt eigentlich, ich kann gar nicht ohne. Und ist eigentlich ursprünglich mal ein bescheidener Typ gewesen, dieser Kartelltyp. Ich glaube, es ist einfach so, das ist halt einfach so, das Heroin auf ganz hohem Niveau ist das halt so. Das
sind die körpereigenen Endorphine, die dann sofort. Na klar, wobei, wie alt ist der Typ? Wie alt ist Sepp? Fast 80?
Ja, ich glaube, dass sowas durch eine gewisse Nähe zum Tod noch verstärkt wird.
Achso, du meinst, dass ein.
Ich glaube nicht, dass man. Entweder man wird altersmilde oder man weiß nicht, man geht also nochmal völlig ab.
Die FIFA hält ihn so am Leben, meinst du?
Ja, vielleicht.
Ja. Oder man, der Mann, vielleicht sagt er ja wirklich, was Rüdiger glaube ich, dass vielleicht denkt er sich, er tritt in 5 Jahren ab. Er muss in 5 Jahren sterben, weil man vielleicht weiß er auch mehr als wir, was so Gesundheit betrifft. Und dann denkt er sich, wenn mein Erbe ist, ich gehe jetzt ins Grab mit dem Erbe, ich bin hier gerade der korrupteste FIFA-Chef aller Zeiten und gerade abgesetzt und dann sterbe ich oder so. Vielleicht will er das nicht. Vielleicht, der Kampf ist ein bisschen sinnlos, aber sich das einzugestehen, glaube ich, ist die größte Schwierigkeit.
Ich muss sagen, es war vor ein paar Monaten, als dieser Comedian das Geld geschmissen hat bei der Pressekonferenz.
Ja.
Da hat man an Sepp Blatters Gesicht gesehen, wie viel Dreck er am Fuß hat.
Absolut.
Weil dieser Comedian kam, er hat natürlich einen Anzug an und er greift in die Jackentasche, um das Geld zu holen. Und in diesem Moment sieht Blatter das und man sieht in seinem Gesicht, er hat mit dem Leben abgeschlossen. Er glaubt, oh, das ist es, der bringt mich um. Also er muss so viel Dreck am Stecken haben, dass er dem gedacht hat, oh, ein Assassin, ein Mörder. Und dann holt er das Geld raus und es gibt dieses eine Bild von ihm, wo das Geld durch die Gegend fliegt und Blatter sitzt da aufgelöst. Weil er sich gedacht hat, oh mein Gott, ich sterbe und dann gemerkt hat, okay, ich bin noch am Leben. Vielleicht überinterpretiere ich das, aber ich habe in dem Moment gesehen, oh, der Junge hat Dreck am Stecken.
Das mit dem Geld, da fand ich es auch, als das Geld regnete, kam man mir auch so vor, als würde seine Existenz gerade in Trümmern liegen.
Ja.
Dass er Todesangst hat, selbst wenn er keinen Dreck am Stecken hätte, das glaube ich, ich weiß nicht. Also wenn du im Quatsch Comedy Club auftrittst und da kommt jemand auf die Bühne und macht die Hand in die Tasche, würdest du vielleicht auch den einen oder anderen...
Ich würde weglaufen. Ja. Das wäre die erste... aber gut, vielleicht ist es überall...
Man tritt sich nicht mal auf.
Ende des Monats. Dann kommt Rüdiger Rudolf mit
der
Pistole.
Ich glaube, du würdest auf mich mit offenen Armen auf mich zukommen, glaube ich.
Ja, wenn du Geld schmeißt, dann ja.
Wenn ich Geld schmeiße, ja, die anderen Comedians
kommen auch vor. Bei Comedians, wenn man Geld schmeißt, ja. Das ist dieses eine Bild, wo er da sitzt, aufgelöst und merkt, oh, jetzt bricht alles herein. Da hatte ich für eine Sekunde Mitleid mit ihm. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Mann ist fast Milliardär. Hat über 25 Jahren die Geschicke des Fußballs so beeinträchtigt, dass es...
Er hat ein Image von Mr. Burns aus den Simpsons.
Oh ja. Es fehlt nur noch sein Smithers.
Ja.
Das ist wahrscheinlich...
Jerome Falk.
Ja, oder...
Ja, das ist doch ein schönes Schlussbild auch,
finde ich. Find ich auch.
Danke, Person. Kommst du wieder mal?
Ich komme sehr gerne wieder, na klar, für den Kaffee und die Croissants.
Ja,
ich komme nächstes Mal mehr Croissants.
Live aus Rüdiger Rudolfs Küche, meine Damen und Herren. Das war der Brennerpass mit Passun, mit Rüdiger. Und mit mir. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.